Diese Folge wird euch von CGM Stella präsentiert, der ersten vollständig cloudbasierten und gestützten Apothekensoftware. In Zeiten steigender Herausforderungen bringt CGM Stella mit assistierten Workflows Sicherheit und Effizienz in die apothekeninternen Abläufe und unterstützt die sichere Patientenberatung. CGM Stella ist Apothekensoftware, wie sie sein soll, mit nutzerorientiertem Design und Optimierung auf alle gängigen Endgeräte.
Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellert und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Patrick, Es wird gespart an allen Ecken und Enden. Nicht bei Arztbesuchen, nicht bei Apothekenbesuchen, Gott sei Dank. Aber die Gesundheitsministerin hat durch den Bundestag gebracht ein Sparpaket.
Ja.
So, wer ist betroffen?
Betroffen sind eigentlich vor allem die Kliniken. Da gab es ja eine Klinikreform, die ja auch laut Karl Lauterbach schon mehr Geld kosten sollte, bevor sie mehr an Einsparungen bringt. Und da sollen jetzt 1,8 Milliarden Euro, hat die FAZ ausgerechnet, dort abgezwackt werden, dass das dort nicht ausgegeben wird. Und ein ganz kleines bisschen sollen die Krankenkassen sparen.
Genau. Also ich glaube, insgesamt ist es ein 2 Milliarden Sparpaket oder so. Ja, und alle sagen so, oh Gott. Aber insbesondere habe ich so gedacht, das ist ja gar kein Sparpaket. Also, es wird von den, das kann ich ja sagen, weil, also, es reicht ja nicht. Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das erzählt mir doch gerade keiner. Also, die Bundesregierung hat zeitgleich gesagt, wir wollen keine Beitragssatzerhöhungen im nächsten Jahr.
Genau.
So, wenn ich richtig das aktuelle Defizit und das kommende Defizit sehe und dass der Steuerhaushalt leer ist, also keine Querfinanzierung gibt, da gibt es ja auch noch Risiken, zum Beispiel im Bundesgesundheitsministerium mit diesen Masken. Es gibt, also, ich finde, man kann daran fühlen, dass sie gesagt haben, okay, wir kleben jetzt ein kleines Pflaster auf eine sehr, sehr große, klaffende Wunde.
Oder? Ja, es war ja auch ein bisschen Zeitnot wegen Schätzerkreis, ne, der ja dann jetzt gestern seine Prognose abgegeben hat. Deswegen musste es ja ein bisschen schnell gehen. Aber die 2 Milliarden in der GKV standen ja im Raum und die sollten schnell erstmal überklebt werden. Und ich sehe es genauso wie du. Also das Spannende war ja, dass ja vorher im Koalitionsausschuss zum Beispiel auch über Zuzahlungen gesprochen wurde, ob man die nicht mal um 50% erhöht. Das ist ja schon wieder rausgegangen. Vielleicht hat man es nochmal angeteasert, ob das geht, wie die Reaktionen darauf sind. Oder man hat gesagt, wir droppen es schon mal und bringen es dann in der nächsten Runde wieder mit.
Ja, aber das ist ja das Spannende gerade. Also, dass man sich nicht traut. So, und dass der, zur Erinnerung, dieser Bundeskanzler, Friedrich Merz, hat den Herbst der Reformen ausgerufen. Die Reformen im Gesundheitsbereich, über die wird dann zu sprechen sein, das ist ja auch in Ordnung. Aber das heißt zunächst mal, wir stopfen jetzt das kleinstmögliche Loch. Und wir müssen aber doch alle, wenn die ganz großen Reformen kommen, da tritt ja keine von am 1.1. in Kraft. Das heißt, ab 1.1. bringt jeder GKV-Tag miese. Und zwar jeder GKV-Tag. Ja? Und da verstehe ich nicht wirklich, dass man sich da nicht ehrlicher macht. Ja? Alle Leistungserbringer, wir waren ja selber auch auf Veranstaltungen in der laufenden Woche, gucken sich so an und denken so, da kommt doch noch was. Also das erwarten die Pharmahersteller, das erwarten, weiß ich nicht, die Ärzte erwarten es nicht. Die erwarten eine Honorarerhöhung, die höher ausfällt, als sie sie kriegen sollen. So, aber ich glaube, dass da einige sitzen und denken, das war es noch nicht.
Naja, also es sind ja insbesondere die Krankenkassen, weil du gerade Ärzte sagst, die haben ja schon vorgeschlagen, dass die Ärzte eine Nullrunde hinlegen sollen. Ne? Also so ganz vom Tisch ist das Thema auch bei denen nicht.
Würde ich immer im St. Florians Prinzip vorschlagen, dass jemand anders sparen soll. Also das sollte man auf jeden Fall machen, da kommen wir gleich noch zu. Nur, nochmal, was da passiert aus meiner Sicht gerade ist, dass es Angst gibt. Es gibt Angst in dieser Regierung, die härtesten Entscheidungen zu treffen. Und da muss man mal sagen, das können viele nicht mehr hören, aber ich sag's mal, vor 25 Jahren oder gut 20 Jahren hat eine Regierung unter Gerhard Schröder seinerzeit Sozialreformen. Das waren die wesentlichsten Sozialreformen, die wir lange hatten. Und da meine ich nicht die Spargesetze und da die letzte große Apothekenreform unter Ulla Schmidt, übrigens ähnlich in der gleichen Regierungszeit, sondern der hat Hartz IV eingeführt. So, ja, das heißt dann jetzt heute Bürgergeld und sonst irgendwie und da merkt man auch, das funktioniert nicht so richtig. weil es eben kein freiwilliges Grundeinkommen gibt, das irgendwo herkommt, sondern eine Sozialleistung ist für Sozialbedürftige. Aber im Gesundheitsbereich oder im Apothekenbereich gab es da die letzte große Reform. Und die Zumutung, die sogenannte Zumutung fehlt. Das ist das auch das Problem, dass eine Reform dann, wenn es an die Bürgerinnen und Bürger geht, von der Bild-Zeitung und von vielen anderen, bereits bevor sie überhaupt ausgedacht sind, als Zumutung tituliert werden. Es kommen Zumutungen auf sie. Ja, wir müssen uns warm anziehen. Ja, sogar der Kanzler selber und die Ministerinnen und Minister werden ja nicht müde, quasi das in ein Drohszenario zu verpacken. Dabei ist es ja was ganz anderes. Dabei soll ja die Reform etwas sichern.
Ja.
Was wir haben, ja.
Naja, und ich meine, die Zumutung ist auch die Erhöhung des Zusatzbeitrags, ne? Also wenn du jetzt sagst, wir müssen jetzt die Zuzahlung erhöhen, weil die jetzt seit 20 Jahren nicht erhöht worden sind, dann ist das bestimmt eine unschöne Nachricht, aber nicht viel schlimmer, als wenn dein Beitrag in die Höhe geht.
Ich weiß jetzt nicht, in Zeiten, wo so viele Menschen ihnen drohen, die Arbeitsplätze zu verlieren, ja, ob hier bei uns in Brandenburg, in Berlin oder zum Beispiel in Baden-Württemberg an den Automobilstandorten, bei den Zulieferern und. Überall sehen und hören wir, dass tausendfach Menschen entlassen sind. Das sind alles sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. So, was passiert denn da in der Folge? Ich will es immer wieder gerne sagen, die werden alle, die nicht in Arbeit sind, sind teurer. So, erstens, weil sie nicht einzahlen und nicht beitragen in die Sozialversicherung. Zweitens, weil sie in der Regel mehr rausnehmen. Punkt. So, jetzt könnte man sagen, wir müssen alle in Arbeit bringen. Das ist immer ein Ziel, ja, eine hohe Erwerbsquote zu haben. Aber das Wichtige für mich ist, die Tatsache wird den Reformbedarf dramatisch verstärken in den nächsten Monaten. So, und ich glaube, bevor man jetzt wieder 10 Verschiebebahnhöfe aufmacht, muss man sich ehrlich machen und sagen, passt auf, Leute, wir müssen das reformieren, da müssen wir ran, um unser Sozialsystem zu retten in seinen Grundbedürfnissen. Und das wird nicht getan. Und 2 Milliarden in diesem GKV-Bereich sind ein Witz. Und eigentlich weiß jeder, dass der Reformbedarf gewaltig ist, auch dass der Einsparbedarf gewaltig ist. Und die Reformen werden ja übrigens, ja, das ist vielleicht das, da wollen sie ein bisschen clever sein. Das eine ist das Spargesetz, das sehen wir jetzt. Das andere ist das Reformgesetz, das auch zu Einsparungen führen wird, vielleicht in noch größerem Maße.
Sorry, aber wenn du das als so eine Art Vorschaltgesetz siehst, ne, um jetzt erstmal die 2 Milliarden, damit das Defizit zu stopfen, da waren ja noch so wild mit der Pflegeversicherung, ging es ja auch noch so ein bisschen hin und her, dann war es das ja für den Moment. Mich hat das auch gewundert, dass jetzt im Koalitionsausschuss in dem sogenannten Geheimpapier nichts zu den Leistungserbringern drin stand, aber womöglich wird das eben gerade noch erarbeitet.
Ich glaube, dass wir uns nicht ganz klar darüber sind, also wie groß das Problem ist, das diese Regierung hat. Ja, und ich glaube eben, der strategische Fehler bei solchen kleinen Spargesetzen oder Regelungen, die dann kommen, ist doch, dass sie den Eindruck erwecken sollen, die Regierung sei aktiv und sie würde jetzt sparen und das Problem sei damit gelöst. Es ist doch das genaue Gegenteil der Fall. Es ist eben mit diesem kleinen Pflaster, stopfst du halt, machst du nichts da dran. Und das ist was mich natürlich auch so ein bisschen, es ist wieder politisches Kalkül und Taktik. Man hat Angst vor den nächsten Kommunal-Landtagswahlen, was auch immer alles. Nur, das ist eine Bundesregierung. Und diese Bundesregierung tritt doch da an, jenseits von Parteipolitik, um dieses Land zu regieren und besser zu regeln. Auf einer Veranstaltung, wo wir beide gestern Abend gewesen sind, war eines der häufigen Themen die Wette, wie lange diese Bundesregierung noch hält. Das zeigt doch den Verdruss. Also, also diese Selbstermutigung, diese politische Selbstermutigung zu sagen, so, ich traue mir jetzt mal eine fette Reform zu. Nicht nur eine, sondern 5 oder 10. In allen Bereichen. Von der Wehrpflicht über die Sozialversicherung bis zu den Rentnerinnen und Rentnern. Und ich nehme in Kauf, dass ich in 3 Jahren nicht wiedergewählt werde, aber wir sind die Reformregierung gewesen. Wir haben was für dieses Land gemacht. Was keiner danach mehr zurückdrehen wird. Ich will mal daran erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Hartz IV sofort zurückgedreht worden wäre. Nachdem dann Angela Merkel an der Regierung war, ab 2005.
Jetzt das Thema Bürgergeld halt, ne? Aber du hast schon recht, der Herbst der Reform, ich weiß auch nicht, also so richtig ist es ja noch nicht da. Wir sind ja schon mitten im meteorologischen Herbst irgendwie. Ich wüsste jetzt nicht, was im Gesundheitswesen zum Beispiel da auf uns zurollt noch an großen Reformen.
Lasten? Nee, oder an Lasten rollt einiges auf uns zu.
An Lasten rollt einiges auf uns zu. Nein, ich meine an Strukturreformen, die ja auch angekündigt worden sind. Ne? Die Regierung ist ja jetzt auch über ein halbes Jahr im Amt. Da kommt ja noch nicht viel. Da ist jetzt die Apothekenreform in der Mache und ansonsten hört man also, da nicht viel.
Ich glaube, dass das, was wir sehen in der Pflege, ist ja die Pflege, finde ich, ist die sichtbare Vorhersage einer Eskalationsstufe für den Gesundheitsbereich. Was wir jetzt schon in der Pflege sehen. Mhm. So, nochmal, wir sehen in den nächsten Jahren, geht die Generation, die geburtenstarken Jahrgänge, gehen alle aus den Beschäftigungsverhältnissen heraus. Ich nicht. Mhm. So, aber viele andere gehen raus. Und zwar, ich glaube, es sind mehr als 10 Millionen. Und die gehen alle raus aus der Erwerbstätigkeit oder die allermeisten und rein in den Rentnerfrieden. Hm. So. Und dann wird fröhlich konsumiert. Hm. Also konsumiert heißt auch Leistung in der Apotheke, in der Arztpraxis, in der Klinik, wo auch immer. Das lässt sich gar nicht verhindern. Das ist so einfach. Wünschen wir uns bei Longevity und all dem Spökes, dass das gut funktioniert, dass die alle mitmachen, dass sie alle Yoga machen jeden Morgen. Und ein paar Sit-Ups und dass sie lange, lange gesund leben. Aber die Wahrheit ist, das Problem ist sichtbar am Horizont. Es ist so ein bisschen ähnlich, wir sind ja beide Berlin geschädigt. Das ist ein bisschen mit den Kitas. Ich habe gestern wieder beim RBB gehört, dass die ersten Kitas geschlossen werden.
Genau.
Ja. Und du denkst dir, jedes Mal denke ich so, hat einer irgendwie bei der Geburtenstatistik gepennt?
Ja. Muss ja sein, ja.
Du weißt doch schon tendenziell vorher, was passiert. Mhm. Ja, du kannst doch Annahmen treffen. Ja, und dann sagst du plötzlich von heute auf morgen, wir machen dann mal in 3 Monaten die Kita zu. Nächstes Mal, ja? Wieso? Und ich weiß jetzt schon wieder, in 5 Jahren stehen sie wieder da, nachdem sie wieder geschlossen haben, sagen sie, wir müssen jetzt neue bauen, weil sie die Kitas entweder abgerissen haben oder verkauft haben an irgendwen oder keine Ahnung. Und ein bisschen ist es so gerade in diesem Herbst der Nicht-Reformen. Hm. Ja. Aber es gibt ja schon Reformansätze. Also es gibt ja schon Debatten. Und da hat der Staatssekretär Kippels, den ich sehr schätze, hat ja den Apotheken ins Stammbuch geschrieben bei einer Veranstaltung des pharmazeutischen Großhandels übrigens, hat den Apothekerinnen und Apothekern ins Stammbuch geschrieben, sie mögen doch was, Patrick? Sie mögen lauter werden oder so.
Ja, ja, sie mögen da ein bisschen mehr gesundes Selbstbewusstsein entwickeln und da sich ein bisschen mehr Gehör verschaffen, ja.
Und dann habe ich so gesagt, da waren auch die Spitzen der ABDA, des DRV und sonst irgendwie da, die habe ich gesehen. Er hat dann positiv zur Kenntnis genommen, dass Thomas Preis, der ABDA-Präsident, wohl regelhaft dann schon seine Meinung kundtut und sich dort platziert, was ja gut ist. Nur ich frage mich, was meint der denn ganz genau? Ist das der Aufruf zur Mittwochsnachmittagsdemo oder was war das?
Na, so klang das ein bisschen, aber ist natürlich ein bisschen seltsam bei einem Staatssekretär im Gesundheitsministerium arbeitet, dass gerade so eine Reform macht, die Apotheken halt nicht zufriedenstellt, was das Thema Geld angeht, dass der sowas sagt und sich so unbeteiligter Dritter gibt. Aber vielleicht war die Botschaft ja auch eine andere, vielleicht war die Botschaft ja auch nicht alles bis zum Schluss auszusitzen und nicht warten, bis es zu spät ist, weil es hat ja niemand ein Interesse daran, die Apotheken jetzt entweder auf die Straße zu schicken oder dass die Apotheken jetzt gegen eine Gesundheitsministerin auf die Straße gehen. Das war auch ein Thema bei der Treuhandveranstaltung am letzten Wochenende, wo dann auch die Nachwuchsgeneration der Standespolitik ja auch dazu sich selbst befragt hat, ob es denn an der Zeit wäre, auf die Straße zu gehen. Und natürlich war die Meinung nein. Also man soll jetzt ja sich da nicht irgendwas abreißen lassen und es sind ja andere Verhältnisse. Aber ich glaube wirklich, da ging es um mehr. Da ging es darum, eben nicht so viel abzunicken und so viel Faust in der Tasche zu machen und so viel mitzumachen, sondern da eher zum Punkt zu kommen. Und das ist ja, glaube ich, ein bisschen das Problem, was unser Berufsstand hat.
Naja, die Frage ist also, das, was ich erstens glaube, ist, dass das alles gar nicht auf der politischen oder auf der öffentlichen Bühne diskutiert werden muss, sondern dass man eigentlich meint, du musst ins Ministerium gehen und dort sagen, passt mal auf, Leute, so geht das nicht, ihr macht mit uns den Molly. So, und dann mit einer Alternative in die Verhandlungen
so ein. So ist es, ja, ja.
Viel stärker, viel schärfer. Ja. Ja, und auch sagen, wir demonstrieren nicht, liebe Nina. Mhm. Also wir werden nicht demonstrieren. Mhm. Aber. Mhm. So.
Die Ärzte müssen übrigens auch nicht demonstrieren oder drohen ja auch nicht damit zu demonstrieren. Die meinte Herr Kippels ja mit der resilienteren Berufsgruppe.
Ne? Ja, also er hat sie nicht so ne, direkt genannt, aber er hat ja schon sehr deutlich gesagt, mein Gott, also mit denen ist, mit denen hat man keinen Spaß. Naja, aber ich finde noch was ganz anderes. Die Erkenntnis war, dass Herr Kippels an zwei Stellen gesagt hat, einmal mit dem auf die Straße gehen oder lauter werden oder was auch immer. Er hat nicht gesagt, glaube ich, auf die Straße gehen,
sondern lauter. Nee, sich Gehör verschaffen, ja.
Sich Gehör verschaffen. Das andere ist, dass er gesagt hat, es wäre ja schon mal gut, es würde ja selten passieren, dass jemand in der Lage wäre oder dass eine Honorarerhöhung, in dem Fall auf 9,50 Euro, in einen Koalitionsvertrag schafft. Also das Zahlen in den Koalitionsvertrag. Mhm. Das wäre die halbe Miete. Mhm. Die andere Hälfte wäre, dass es ins Gesetz kommt. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, alles klar, wir wissen ja, dass es nicht ins Gesetz kommt.
Mhm. Naja.
So, also, ne? Das Ding ist durch. Und im Prinzip hat er zweierlei gesagt. Erstens, Leute, Achtung, das kommt nicht. Zweitens hat er gesagt, ihr müsst mit irgendwas um die Ecke kommen. Und da will ich auch immer sagen, natürlich musst du was um die Ecke kommen. Und wenn du natürlich nur in zwei Positionen sagst, kontra PTA-Vertretung und her mit der Kohle, da ist es schwer. Ja, also das als Debattenraum in einem Ministerium erscheint mir ein bisschen zu verkürzt. Du darfst auch nicht 10 Forderungen machen natürlich, aber was du auf jeden Fall tun solltest, ist dir mal strategisch Gedanken machen, was ist das größte politische Interesse derzeit? Das größte politische Interesse ist doch auch, etwas aufwandsneutral zu machen. Ja, das wie bei Sconti, Großhandel, so, das heißt, allen ein bisschen im rheinischen Karneval, da bin ich wieder bei den Kippels, würde man sagen, allen wohl und niemand weh. Ja, so. Und dann breche ich das runter auf den Apothekenbereich, da gucke ich in die Apotheken rein, Patrick. So. Mhm. Und da hat die Ministerin beim Deutschen Apothekertag einiges gesagt, was das Ermöglichen angeht. Impfungen, mehr Impfungen und. Und wir hatten gestern bei Apotheker-Talk-Webinar, waren fast 400 Leute drin. Bei einem Impfwebinar. Fast 400 Leute. Es wurde ja im Studio geimpft und dann erklärten, wie man mit dem Tool umgeht und. Aber es geht mir gar nicht nur ums Impfen, sondern die Frage ist doch, was belastet heute die Apotheke in der Bürokratie, im Daily Business, in der Sortimentsbeschränkung, ja, und. Was belastet sie heute? Was vielleicht auch im Ertrag am Ende sich zu Buche schlägt. Viele kleine Positionen, die Zeit kosten, die damit Geld kosten und. So, wo ich sage, warum schaffen wir es denn nicht, den Apotheken über solche Erleichterungen, die für das BMG leicht sind, leicht sich zu handeln, da am Ende zu ertragsrelevanten Lösungen zu kommen, die vielleicht für eine mittlere Apotheke 10, 20, 30.000 Euro Entlastung bringt auf der Kostenseite. Ja, wir lernen, wir kriegen nicht mehr Geld rein ins System. Dann lasst uns doch wenigstens gesundheitspolitisch die Kosten senken. Das wäre doch mal so. Und da müssen die Konzepte her, da muss man denen erklären, da müssen die Deep Dives aus der Apotheke und da sind die Praktiker gefragt, wie Ina Lukas und andere, die ihrer Björn Schittenhelm, wer auch immer, diese Namen, die da immer auftauchen, die muss man doch zusammensetzen und sagen, passt auf, was sind unsere Kosten, die wir gerne strukturell senken würden im Apothekenalltag? So. Und da gibt's ja einige. Und damit gehe ich ins Ministerium und sage, pass auf, wir verstehen, wir kriegen jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr nicht mehr Honorar. Das ist okay, aber wir brauchen eine Kostenentlastung. Die kostet die GKV kein Geld. Und die Qualität in der Apotheke wird hoch bleiben. Das muss ich doch jetzt machen.
Nicht naja, also das gab's ja schon. Ne? Es wurde ja schon, ich glaube, die Daniela Hähnel von der Freien Apothekerschaft hatte schon Herrn Ullmann in der letzten Legislatur so ein vierseitiges Papier mit Bürokratiesachen geschickt. Soll ja auch ein Bürokratieentlastungsgesetz kommen. Ist ja, glaube ich, ein bisschen das, was du auch, worauf du anspielst. Das hat es ja schon gegeben und ich glaube, im BMG läufst du damit eigentlich auch offene Türen ein, weil ja viele Positionen auch neu besetzt sind, wo Leute vielleicht gar nicht so tief in dem Thema drin sind und das dankbar aufnehmen. Aber ja, die Frage ist halt, was ist denn der Konsens? Ist die PTA-Vertretung denn jetzt wirklich für die Apothekerschaft komplett vom Tisch oder wird darüber noch gesprochen? Das sind ja so ein paar offene Fragen da.
Naja, aber nochmal, auch die PTA-Vertretung, richtig, die könnte auch zu Ersparnissen führen. Das ist mit Sicherheit so. Ja, klar. Ja,
Vereinfachung, ne? Also,
ja, geht zur ja nicht Vereinfachung, nur um die... ja, und dadurch zu einer Ersparnis. Also ich will gar nicht, ne, eine PTA, dass sie schlechter bezahlt ist. Das kann ja nicht das strategische Ziel sein, wenn sie den gleichen Job hat, wie auch immer. Nur, das ist ja noch Jahre, das ist ja
das stimmt.
Fern. Ja. Was kann in hier und jetzt gemacht werden, um kleine und mittlere Apotheken, die vielleicht nicht so stark von der Frequenz, die durch die Schließungen der anderen kommt, gewinnen? Wie kann man das in den Fokus rücken?
Und da
fängt man bei den, weiß ich nicht, da gibt es diese ganzen Geschichten, von denen das System zeckenhaft profitiert, insbesondere die Tochtergesellschaften, wo man sagen muss, also da räumen wir mal auf. Also braucht es bestimmte Pflichtlektüren noch und Pflichtabos und sonst irgendwie. Räumt damit auf. Und dann guckt man nochmal in all diese Regelungen, die Apotheke in Apotheke hat, die sie einzwängen unten bürokratisch. Und wie viele Fesseln davon kann ich lösen?
So. Ich glaube, du musst natürlich vorher dann noch Alliierte dir suchen und das mit denen schon mal vorbesprechen, die du dann mitnehmen kannst. Ne? Also das Thema Ärzte, da ist ja immer noch das Thema, sind die wirklich dagegen, sind das nur die Funktionäre, die dagegen sind? Und das gleiche bei den Krankenkassen. Ne? Wenn die Krankenkassen sagen, wir wollen keine Austauscherleichterungen, weil es dann teurer für uns wird, die Rabattverträge nicht eingehalten werden, dann musst du die erstmal davon überzeugen, dass das geht.
Nur Patrick, eins. Ich habe eine Idee. Ich finde, wir sollten einen Aufruf starten. Uns all das zu schicken, was in der Apotheke einfach mit relativ leichten Mitteln gekürzt werden könnte. In der Belastung, in der Prozessbelastung und. Da gibt es ganz viele Ideen und die sammeln wir und machen eine große, weite Liste, die aufwandsneutral sind. Und liebe Apothekerin, liebe Apotheker, liebe PTAs, PKAs, die ihr zuhören mögt, ne, ja, Krankenkasseneinsparungen gehören dazu, die finden aber nicht in der Apotheke direkt statt, aber vielleicht auch, wer weiß, über den Umweg. Ja, also lass doch einfach mal raus, was kann im kleinsten und kleinen und mittleren und in den Prozessen in der Apotheke bewegt werden, wo heute über die Apothekenbetriebsordnung oder Apothekengesetz oder was auch immer die falsche Fesseln angelegt sind. Dann geht's doch los. Und welche vielleicht Literatur oder sonst irgendwie haltet ihr für absolut verzichtbar? Lose Blattsammlungen soll es auch noch zuweilen geben, ja. Was braucht man eigentlich nicht in der Apotheke? Auf was kann man verzichten? Damit fangen wir doch mal an. Und den Aufruf, den meinen wir jetzt mal richtig ernst.
Den meinen wir richtig ernst. Und wir machen dann noch eine Folgenabschätzung mit dran, ne, dass das Ministerium das dann auch gleich sehen kann, dass das,
absolut, wo
das,
ne, wie viele Einsparungen es geben kann. Und vielleicht kriegen sie dann diese 700-800 Millionen, die durch eine Honorarerhöhung kommen sollten, vielleicht kriegt man die dann schon mal auf einem anderen Weg hin.
Und wenn das Arbeiten in der Apotheke dann wieder mehr Spaß macht, wäre auch schon was gewonnen.
Das, ja genau, freudvoller auf jeden Fall. Das wäre doch schön. Freudvoll wie dieser Podcast, Patrick.
Ja.
In diesem Sinne, das war der Podcast nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags. Man kann uns schreiben, jetzt auch an post@nurmalsozumwissen.de Ideen, welche Prozesse oder sonst irgendwie man in der Apotheke einsparen kann, wo der Stift angesetzt werden muss, wo das Ministerium hilfreich zur Seite tritt, damit Aufwand, Kosten und Blödsinn aus der Apotheke entfernt werden. In diesem Sinne, tschüss, ciao, bye-bye.
Ciao.
Vielleicht war es das, was der Herr Kippels meinte.